Beten. Ja, lieber Vater, ich rufe zu dir, dem Allerhöchsten, und bete, dass du mir gnädig bist, wenn wir jetzt auf dein Wort hören wollen, dass du mir hilfst, dein Wort zu reden. Und ich bitte dich, dass du unsere Seele aufwächst, dass wir erkennen, was dein heiliges Wort heute Morgen sprechen will zu uns. Und dann erheb du dich, Vater, über den Himmel und deine Herrlichkeit auch über dieser Predigt. Amen. Es ist ein ekelhaftes Geschwür, das sich in uns ausbreitet, wenn Hass und Rachegedanken sich in uns ausbreiten. Es ist dann Bitterkeit, die in uns aufsteigt. Es ist ein Unglück, das wir dann erleben, wenn wir so etwas in uns zulassen. Und wenn man von Rache spricht, dann brauchen wir gar nicht so sehr in die Heldengeschichten schauen, vielleicht in Filme, wo ein Held sich rächt an seinen Feinden, sondern Rachegedanken gibt es auch in unserem Herzen. Vielleicht leben wir sie nicht so aus, aber da gibt es den Hass, den wir vielleicht mal empfinden, oder diese Gedanken an Rache, die wir zwar dann nicht ausführen, die wir aber dennoch in uns tragen. Und ich meine, ich gebe zu, das Leben ist schon hart und Menschen sind böse zu uns und uns manchmal auch feindlich gesinnt. Und wir hätten eigentlich allen Grund, schlecht über andere zu denken und uns nach Vergeltung und Rache zu sehnen. Wenn wir nicht Gottes Wort hätten und ein Beispiel, dass es auch anders geht. Und wir werden heute von einem Mann hören, der allen Grund hatte, sich an seinem Feind zu rächen und Vergeltung zu üben. Aber er tut genau das Gegenteil. Er liebt seinen Feind und übt keine Rache. Und so darf ich dir auch heute Morgen sagen, es gibt einen anderen Weg, als Hass und Rachegedanken zu empfinden. Es gibt einen Weg, deinen Feind zu lieben. Und das möchte ich mit uns heute ein wenig durchgehen, wie du deinen Feind lieben kannst. Und wir sind heute in der Predigtreihe weiter einen Schritt durch das Leben Davids. Machen wir kurz einen Rückblick. Gott hatte den ersten König, den Saul, berufen und ihn zum König gemacht. Aber ziemlich bald stellte sich heraus, dass dieser König nicht der richtige König war. Er war schnell in Ungehorsam gefallen und Gott hatte ihn verworfen und einen anderen König auserwählt, einen jungen Hirtenjungen, nämlich den David. Und dieser David war schon seit einigen Jahren gesalbt als König, aber da gab es noch einen anderen König. Und David wurde auch Teil dieses Königshauses. Er hat dort gedient, war sogar irgendwann Schwiegersohn des Königs, weil er die Frau vom König Saul zugesprochen bekommen hatte und er verkehrte in diesem Königshaus. Aber irgendwann geschah etwas im König Saul, dass dieser sich voller Hass gegen David wandte, weil ich glaube, Saul hatte begriffen, dass er nicht mehr die Nummer eins ist in Israel und dass es da einen anderen gibt und dass das David war. Und Saul wollte die Nummer eins bleiben und so fing er an, diesen David zu verfolgen. Schon ziemlich bald unternahm er den ersten Mordversuch und warf einen Speer auf diesen David. Und David, der von Gott als König gesalbt und eingesetzt war, musste fliehen als junger Mann, geächtet vom König der damaligen Zeit. Und Jahre vergingen, wo David auf der Flucht war, wo er niemanden hatte, der zu ihm stand, außer seinem Freund Jonathan. Aber das brachte dem David nicht viel, außer ein paar Hilfen, dem Saul und seinen Anschlägen zu entgehen. Aber er war eigentlich geächtet und auf der Flucht. Und mit der Zeit gesellten sich einige Männer zu David. Und er hatte irgendwann eine ganze Schar, die er anführte. David hatte sich das nicht ausgesucht, aber Gott hatte das so für ihn vorbereitet. Er wurde mit der Zeit zum Leiter einer Schar von Menschen. Und wenn wir uns jetzt so in die Lage versetzen von diesem David, Gott sagt ihm, hey, ich habe Pläne mit dir. Und dann diese Jahre von Verfolgung und Mordgedanken, denen er ausgesetzt war. Wie viel Grund hätte dieser Mann zu verzweifeln an Gott und seinen Wegen? Aber er tut es nicht. Und auch hier, in dem Text, den wir uns heute anschauen, verzweifelt David nicht und nimmt die Sache selber in die Hand. Wir wissen auch dann aus dem Kapitel vorher, wie weit das dann ging, das, was David erlebte. Wer die Geschichte kennt aus Kapitel 23, David sucht Hilfe bei dem Priester, dem hohen Priester in Nob. Und da gibt es einen Spitzel, der erkennt, dass David dort Hilfe erhält von diesem Priester. Er bekommt Brot zur Verfügung gestellt. Und Saul bekommt das raus, dass der hohe Priester ihm dort geholfen hat. Und dann gehen sie hin mit seiner Schar von Soldaten und alle Priester von Nob, 70 an der Zahl, werden getötet. Und die ganze Stadt, alle Angehörigen dieser Priester, werden von Saul und seinen Anhängern ausgerottet. Und spätestens hier hätte ich als David genug gehabt. Das geht doch nicht, dass der König Gottes Priester auslöscht. Aber, und das werden wir jetzt sehen in diesem Kapitel 24, David überlässt es weiterhin dem Gott selber und unternimmt nichts. Und so lesen wir in Kapitel 24, wer die Bibel hat, kann mit mir aufschlagen. David ist also immer in Verfolgung oder ist verfolgt von Saul. Und dann lesen wir in Vers Kapitel 24, und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von Engedi. Das sind so die Berge westlich vom Toten Meer aus gesehen. Die sind ziemlich zerklüftet und dort konnte man sich sehr gut verstecken, dort oben in den Felsen. Dort gab es immer wieder auch Höhlen, in denen man sich verstecken konnte. Unten am Toten Meer, da gibt es eine Quelle. Engedi ist so genannt ein Tal, wo viel Wasser ist und dort waren auch viele Pflanzen und fruchtbar war diese Gegend. Und man nennt Engedi bedeutet auch Quelle des Zickleins. Und dort oben in den Bergen von Engedi hatte David sich versteckt. Dort gab es gute Unterschlupfmöglichkeiten. Und dann Vers 2. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Das bedeutet, Saul hatte David verfolgt, dann hörte er, da sind die Philister, ein anderes Problem, er geht dorthin, kümmert sich um das Problem mit den Philistern und sobald das Problem gelöst ist, dieser Mann hat nur eine Leidenschaft, ich muss diesen David ausrotten. Der ist so getrieben davon, das merkt man hier, ja. Und es geschah, Verfolgung der Philister fertig, okay, wo ist David? Und wir merken hier, dass Saul wahrscheinlich einen gut funktionierenden Geheimdienst hatte, der ihn immer richtig informiert hatte, wo ist dieser Kerl David? Und das bekommt Saul hier also mit. Der Nachrichtendienst hat Saul unterrichtet, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nimmt 3000 auserlesene Männer, also sogenannte Elitetruppe, hat David sich hier zusammengestellt, Saul sich hier zusammengestellt, 3000 Mann, um einen Mann zu suchen. Wir müssen uns das mal vorstellen, wie eine Schar von 3000 Mann durch eine ziemlich zerklüftete Bergregion wandert, um diese Schar von David und seinen Anhängern zu suchen. Und David ist also hier in Richtung auf die Steinbockfelsen zu finden. Steinbockfelsen, das waren wahrscheinlich eine bestimmte Formation von Felsen dort in der Wüste von Engedi, wo besonders die Steinböcke oft zu finden waren. Also eine ziemlich steile, zerklüftete Region, in der David sich dort versteckt hielt. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Also in der Region gab es viele Höhlen und auch Schafe weideten dort in dieser Region und fanden oft auch Zuflucht in diesen Höhlen vor Unwetter und Kälte. Und ich glaube, hier befand sich jetzt eine Schafherde vor dieser Höhle. Und Saul bemerkt diese Schafherde und sieht dort eine Höhle Und ihn plagt das, was jeden Menschen irgendwann mal plagt. Er muss mal. Hier ist das euphemistisch ausgedruckt, er ging hin, um seine Füße zu bedecken. Also nichts anderes als Saul muss auf die Toilette. Was ist jetzt? Wir lesen, David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Welch eine Ironie, da muss ein König verfolgt seinen Feind und er muss auf die Toilette und da hinten in der Höhle sitzen David und seine Männer. Wir dürfen davon ausgehen, dass diese Höhle groß war und dass sie dunkel war. Das war bei den Höhlen damals so. Wenn man da hineinschaute, war es stockfinster. Und vielleicht war so das Tageslicht da und man war noch geblendet und Saul geht da rein und er sieht nichts anderes. Er hat ja nur ein Bedürfnis. Er kümmert sich nicht darum, was da in der Höhle ist. Da sitzen aber einige Männer. Wir wissen nicht, ob das alle Männer von David waren. Wir können davon ausgehen, dass zu dieser Zeit 600 Männer mit David unterwegs waren. Ob die da alle in diese Höhle reingepasst haben, weiß ich nicht. Aber David ist da drin. Und wahrscheinlich waren die so leise, das können wir vermuten, oder vielleicht war da auch die Schafherde so laut, dass das einfach nicht auffiel, dass da einige Männer in der Höhle waren. Und das ist jetzt hier der besondere Punkt, was passiert jetzt? Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Ist das jetzt der Punkt, wo Gott endlich die Geschichte wendet? Das ist doch genau das, wonach David sich möglicherweise gesehnt hat. Endlich ist der Feind in seiner Hand und er kann mit ihm tun, was er will. Das ist ja das, was die Männer mit ihm hier sagen. Die sagen, hey David, jetzt ist der Punkt, wo Gott dir deinen Feind in die Hand gibt. Und die Frage ist, ist das hier richtig? Ist das Gottes Handeln in der Weise, dass David jetzt mit Saul tun kann, was er will? Ich glaube, hier erkennen wir das, was uns Menschen oft umtreibt. Wir wollen etwas und diese Männer Davids, die wollen Saul umbringen. Wir wollen etwas und das, was wir uns wünschen, interpretieren wir als, das ist das, was Gott hier so vorbereitet hat. Vielleicht wünschen wir uns Dinge in unserem Leben und meinen, weil die Dinge sich so ereignen, wie sie sich ereignen, das muss Gott sein. Und deswegen ist das bestimmt von ihm, dass er uns diese Möglichkeit hier so bietet. Vielleicht wollen wir als Gemeinde neue Räume und da tut sich eine Möglichkeit auf und wir meinen, hey, das ist von Gott. Dabei ist es vielleicht gar nicht von Gott. Ich glaube, hier können wir wirklich lernen, dass nicht alles, was sich so ereignet, auch interpretiert werden kann als Gottes Wille. Diese Gelegenheit hier sieht auf jeden Fall einmalig aus. Und man kommt leicht dahin zu sagen, hey, das kann doch nur Gott so vorbereitet haben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Ereignisse nicht so deuten, wie wir es uns wünschen. Und ich glaube, hier finden wir auch eine Erklärung, warum es so viele Bibelauslegungen gibt zu einem Text und warum wir so viele Denominationen und Glaubensrichtungen haben. Nicht, weil Gott so verwirrt ist, sondern weil wir Menschen so verwirrt sind. Wir meinen, das wäre richtig, andere meinen, das wäre richtig. Und deswegen gibt es so unterschiedliche Wege und Überzeugungen und auch Entwicklungen in der Kirche und auch vielleicht auch in unserer Gemeinde von dem, was wir meinen, richtig wäre. Der eine meint, diese Bibel ist richtig, der andere meint, diese Bibel ist richtig. Weil wir selber unseren Wunsch zu dem machen, was Gott meint. Und das ist nicht richtig. Vielleicht können wir hier ein bisschen mehr Demut lernen, unsere eigene Meinung zurückzustellen und zu achten, hey, vielleicht ist auch das richtig, was die anderen meinen. Das, denke ich, können wir hier auf jeden Fall lernen. Und wie reagiert David auf dieses vermeintliche Handeln Gottes? Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Ich weiß nicht, was den David hier bewegt hat. diesen Weg hier so zu gehen. Er hat sich wahrscheinlich rangeschlichen. David war ja ein Krieger. Und ich glaube nicht, dass er irgendwelche klimpernden Sachen an sich hatte, weil das wäre ja dann aufgefallen, sondern er ist auf allerleisesten Sohlen mit Mokassins an den Saul rangeschlichen, wohlgemerkt draußen, da bläken die Schafe, und er schleicht sich an den Saul ran und ich weiß nicht, was er vorhatte, aber er schneidet ihm einen Zipfel von seinem Rock ab. Und das war eigentlich schon ein Affront, dem König seinen Mantel zu beschädigen. Und David merkt im gleichen Moment, wo er das tut, dass das nicht richtig ist. Und das lesen wir hier so schön. Da schlug dem David das Herz. Und wer kennt das nicht? Vielleicht als Kind, man bedient sich an etwas, was man sich nicht hätte bedienen sollen. Die Mutter hat verboten, dass man von diesen Süßigkeiten isst. Und man nimmt es doch. Und auf einmal merkt man, das war falsch. Jeder weiß von solch einem Moment, wo er merkt, das war jetzt nicht richtig. Und David merkt das in diesem Moment. Ich glaube nicht, dass er schon im Blick hatte, später aus der Höhle zu gehen und dem Saul diesen Rockzipfel zu zeigen. Hier merkt er, das war falsch. Und dann geht er weiter. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul stand auf und trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Also hier merken wir nochmal ganz entscheidende Dinge, dass David hier etwas anerkennt, dass da ein König vor ihm steht, als sogenannte Gesalbte des Herrn. Und er sagt, das sei fern von mir, dass ich mich an diesem vergreife. Ich meine, wir müssen verstehen, wer war denn dieser Gesalbte des Herrn? Das war ein elender, verwirrter König, der keine andere Leidenschaft hatte, als David umzubringen. Und David sagt, nein, Gott hat diesen König eingesetzt und er ist der Gesalbte des Herrn. Er ist sogenannt der Messias Gottes und ich werde mich nicht an ihm vergreifen. Beeindruckend, wie David hier die von Gott eingesetzte Autorität achtet. Nicht aufgrund der Persönlichkeit von Saul, weil das so ein netter Mann ist. Nein, aufgrund der Autorität, die Gott diesem Mann verliehen hat, anerkennt David diese Autorität und ordnet sich ihr unter und sagt, ich werde mich nicht daran vergreifen. Und ich glaube, wir können hier unheimlich viel lernen von David, wie er Autorität anerkennt. Wir selber, wir haben ja auch von Gott eingesetzte Autorität über uns. Zum Beispiel ist da in der Familie der Mann von Gott eingesetzt über die Frau. Und die Frau tut gut daran, auch hier von David zu lernen, ihren Mann, wie ekelhaft und böse der auch ist, anzukennen als, er ist von Gott eingesetzt und er ist mein Mann und ich ordne mich ihm unter. Genau das zeigt David uns hier. Und genauso dürfen Kinder sich ihren Eltern unterordnen. Gott hat sie eingesetzt. Von Gott haben sie die Autorität bekommen. Genauso sollten wir uns auch unserem Ältesten unterordnen, weil er von Gott eingesetzt ist. Und wir dürfen und sollten ihn in der Weise ehren und achten. Das tut David hier an diesem König. Und auch Arbeitgeber sind von Gott eingesetzte Autorität von uns. Und wir sollen uns ihr unterordnen, wie böse und schlecht Arbeitgeber auch sind. David tut das hier und sagt, das sei fern von mir. Gott hat diesen König eingesetzt und ich werde mitnichten diesen Mann jetzt absetzen und mich gegen ihn auflehnen. Und David wehrte seinen Männern. Diese Männer hatten richtig was dagegen, dass David hier diesen Feind so verschonte. Und David, ich glaube, er übte ganze Autorität aus, als er seinen Männern gebot, ihr werdet diesen Mann jetzt nicht umbringen. Und Saul stand auf und er trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Ich glaube, Das ist das, was David hier großartig auszeichnet. Er vergreift sich nicht an seinem Feind. Aber jetzt wird es erst richtig gut. David tritt aus der Höhle raus. Dann machte David sich auf den Weg, Vers 9, und ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her, mein Herr und König. Und Saul sah sich um und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder. Da sagte David zu Saul, und jetzt kommt das längste wörtliche Zitat von David in all den Geschichten, die es gibt in der Bibel. Warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man drängte mich, dich umzubringen, aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh, mein Vater, ja, sieh den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand, denn dass ich den Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht umgebracht habe, daran erkenne und sieh, dass meine Hand rein ist von Bosheit und Aufruhr. Ich habe mich nicht an dir versündigt, du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. Der Herr richte zwischen mir und dir, und der Herr möge mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie das alte Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Hinter wem zieht der König von Israel her? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? So sei denn der Herr Richter zwischen mir und dir. Er sehe darein und führe meine Rechtssache und verschaffe mir Recht gegen dich. Was für ein edler Ansatz, den David hier für uns deutlich macht. Dieser Mann tritt seinem Feind entgegen und er sucht das Gespräch. Und hier haben wir jetzt die Konfrontation. Jahre der Verfolgung, Jahre von Mordgedanken, denen David ausgesetzt war. Und jetzt kommt es hier zu einem Gespräch. Und David wendet sich an diesen Mann, der ihn umbringen wollte. Und für uns ist das ein unheimliches Vorbild. Wir kennen vielleicht niemanden, der mit einem Speer nach uns geworfen hat und der mit 3000 Männern hinter uns her war. Aber ich glaube, auch wir kennen Menschen, die böse zu uns waren und die uns feindlich gesinnt waren. Und ich glaube, wir sollten hier jetzt einiges lernen von dem, wie David hier nun seinen Feind, seinen wirklich erbitterten Feind konfrontiert. Zum einen merken wir hier, dass David weiterhin diese demütige, respektvolle Haltung bewahrt, und indem er sagt, mein Herr und mein König. Also es ist hier nicht der erbitterte Feind, sondern es ist zuallererst ein Mann, den er respektiert aufgrund seiner Stellung, die er hat. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, ich stand noch nie einem König gegenüber. Aber wir sind alle Königskinder und deswegen sollten wir uns immer mit Respekt und Ehre einander ansehen. Und das hier von David auf jeden Fall lernen. Und dann als nächstes, was David dann macht, er klagt Saul nicht an und fängt an aufzulisten, was Saul alles falsch macht. Und das lernen wir hier, Klage deinen Feind nicht an. David begegnet hier dem Saul und sagt, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Also David unterstellt hier Saul, hey, du bist doch eigentlich nur verführt. Man hat dir doch eigentlich nur schlechte Sachen von mir erzählt. Eigentlich sind es ja andere, die schuld sind. Ich finde es beeindruckend, dass David in der Weise den Saul konfrontiert und sagt, hey, man erzählt dir schlechte Sachen über mich. Und das, denke ich, können wir hier lernen. David bringt Verständnis auf und unterstellt Saul nicht gleich die übelsten Sachen, sondern sagt, hey, es handelt sich hier nur um ein Irrtum, Saul. Warum hörst du auf die Sachen, die andere dir erzählen? Und das, denke ich, sollten wir lernen, dass wir nicht hören auf das, was andere uns erzählen über andere. Das ist immer falsch. Saul ist dem hier erlegen und ich glaube, so war er es auch. Da gab es Menschen, die haben Saul diese schlechten Dinge eingeredet über den David. Und das sollten wir niemals tun, hören auf das, was andere uns von anderen erzählen. Und dann tut David etwas, was wir auch tun können, wenn wir unschuldig sind. Er sagt dann, hey, Gott hat dich in meine Hand gegeben, ich habe dich verschont. Hier, siehe, als Zeichen meiner Unschuld, als Zeichen dafür, dass ich es nicht böse mit dir meine, hier ist dieser Zipfel. Ich denke, wir sollten da, wo wir unschuldig sind, auch für unsere Unschuld plädieren. Und dann auch Argumente der Liebe bringen und sagen, hey, schau doch an, was ich getan habe. David sagt, hier, schau an, das Zeichen meiner Liebe, dieser Rockzipfel deutet an, dass ich dich hätte umbringen können, aber ich habe es nicht getan. Und da, wo wir unserem Feind gegenüberstehen, Menschen, die uns vielleicht böse gesinnt sind, vielleicht auf der Arbeit oder auch in der Gemeinde, da können wir die Anschuldigungen und das Böse entkräften, indem wir Menschen mit dem Guten begegnen. Und das sagt ja auch Paulus in Römer 12, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und hier im Bild gesprochen ist das Gute das Zeichen dieser Rockzipfel. Und wir können unseren Feinden und müssen unseren Feinden mit dem Guten entgegentreten. Und Zeichen der Liebe ausüben. Denn nur so können wir entkräften, was andere Schlechtes über uns denken. Und wir werden später auch sehen, dass Saul davon richtig überzeugt ist. Also bring Beweise deiner Liebe deinem Feind gegenüber. Und du wirst, wie Paulus es sagt, feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Und David stellt dann hier raus, ich habe mich nicht an dir versündigt, also ich bin unschuldig. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. Das ist der Punkt. Saul, du bist falsch. Ich habe keinen Fehler begangen. Und dann tut David etwas ganz Edles. Er sagt dann in Vers 13, der Herr richte zwischen mir und dir und möge der Herr mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Und das möchte ich dir auch sagen. Da, wo du in Kontakt stehst mit Menschen, die dir böse gesinnt sind, überlass die Sache Gott. Lass es Gott richtig stellen, was du als Unrecht ansiehst. Das macht David ja hier. Der Herr sei Richter. Ich überlasse es dem Herrn. Ich werde ganz bestimmt nicht nun anfangen, mein Recht aufzurichten. Denn wenn du das tust, fängst du an zu verlieren. Und es ist der Anfang deines Niedergangs. Da, wo wir anfangen, uns zu rächen, verlieren wir. Ich kenne solche Männer, die haben angefangen, sich selber und ihr Recht aufzurichten und sind nun zerbrochene, bittere Männer. Aber David sagt hier, nein, hier hat ganz großes Unrecht stattgefunden und hier ist immer noch ganz viel Feindschaft, aber ich überlasse es Gott, dieses Unrecht wieder herzustellen. Und dazu finden wir auch in Römer 12 einige Sachen, wo Paulus dann sagt, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das ist die Hoffnung bei all dem Unrecht und bei all dem Leid, das wir erleben im Umgang mit anderen Menschen. Wir können es Gott überlassen. Und glaub mir, er sieht jedes Unrecht, das du erleidest in deiner Ehe, auf deiner Arbeitsstelle und in der Gemeinde im Kontakt mit anderen Geschwistern. Gott sieht es. Und auch wenn du vielleicht keine Vergeltung siehst und wenn dein Feind immer noch aufrecht steht und alle ihn anhimmeln oder was auch immer, Gott wird das Recht eines Tages aufrichten. David hat sich daran festgehalten und konnte dadurch die Kraft gewinnen und als Sieger daraus hervorgehen. Er vergibt. Er hat sich hier entschieden zu vergeben und nicht bitter zu werden. Corrie ten Boom sagt, Vergebung ist die Freilassung eines Gefangenen aus dem Gefängnis. Und der Gefangene bist du selber. Und David weiß, er möchte in diesem Gefängnis der Bitterkeit und des Unrechts nicht gefangen bleiben, sondern er möchte frei werden. Und so vergibt er und kommt raus aus dem Gefängnis der Bitterkeit, in der er in der Gefahr stand, reinzukommen. Wir stehen dann immer in der Gefahr. Und etwas, was David unheimlich die Kraft gegeben hat, das zu tun, war seine Beziehung zu Gott. Und das können wir lesen, Psalm 57 zum Beispiel oder auch in Psalm 142, die beide wahrscheinlich geschrieben wurden in dieser Zeit. Vielleicht war es der Morgen vor diesem Ereignis, wo David aus der Höhle heraustrat. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und er schrieb dann dieses Lied: Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Er weiß, da gibt es jemanden, der möchte ihn umbringen. Aber er weiß, da ist einer im Himmel, der sieht seine Situation. Und er wendet sich an ihn und sagt: Gott, sei mir gnädig. Ich berge mich bei dir. Und das möchte ich dir nur raten. Finde Zuflucht bei Gott, so wie David. David hat uns vorgemacht, dass bitterste und schlimmste Feinde kein Grund sind, am Leben zu verzweifeln und Gott dran zu geben, sondern er hat uns vorgemacht, dass er trotz all dieser Widrigkeiten an Gott festgehalten hat und dadurch stark geworden ist. Er wird nicht bitter. Und so fragt er dann am Ende: Hinter wem zieht der König von Israel her? Der König von Israel zieht hinter einem Hund her, hinter einem einzelnen Floh. Das ist das, was David so von sich hier sagt. Ich bin ein toter Hund, also eine ganz demütige, niedrige Bezeichnung, die er hier von sich gibt. Und er vertraut, dass Gott die Sache lösen wird. Ich glaube, es gibt kaum einen Text, der besser beschreibt, wie man seinen Feinden entgegentreten soll. Dass wir für unsere Unschuld plädieren, dass wir Zeichen unserer Liebe zum Ausdruck bringen, dass wir nicht anklagen und dass wir Verständnis aufbringen und es am Ende Gott überlassen. Aber wie reagiert nun Saul auf diese freundlichen und verständnisvollen und demütigen Worte? Und es geschah, als David diese Worte an Saul beendet hatte, wir lesen weiter in Vers 17, sagte Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Möglicherweise war es schon weit weg und Saul konnte nicht erkennen, wer es war, aber er hörte dann die Stimme und erkannte, dass es David ist. Und hier merken wir, wie er ihn bezeichnet: meinen Sohn David. Also wir merken, durch die Worte Davids hat er alle Mauern abgerissen, die dazwischen waren. Mauern der Feindschaft. Früher konnte David den Namen von Saul den Namen von David nicht aussprechen. Und hier jetzt: mein Sohn David. Also es ist etwas geschehen im Herzen von Saul. Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Dann sagte er zu David, da müssen wir uns mal vorstellen, Saul, dieser starke Krieger und König, der erfüllt war voller Hass und Bitterkeit und nichts anderes hatte, als den David umzubringen, zerbricht hier und weint. Weint wahrscheinlich bitterlich. Und dann sagte er zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast, als der Herr mich in deine Hand ausgeliefert hatte und du mich nicht umgebracht hast. Denn wenn jemand seinen Feind findet, lässt er in deinem Guten seinen Weg gehen, so möge der Herr dir Gutes vergelten für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor es, und Saul ging in sein Haus zurück. David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Hier ist ein Mann ziemlich zerbrochen und bußfertig und erkennt die Gerechtigkeit von David und seine eigene Ungerechtigkeit. Er sagt: Du bist gerechter als ich. David, du hättest alle Möglichkeiten gehabt, mich umzubringen. Und dann sagt er hier: Denn wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg gehen. Also in der damaligen Zeit galt es als Weisheit, seinen Feind auch auszulöschen. Und Saul sagt: Hey, das wäre der richtige Weg gewesen. Aber du hast einen anderen Weg gewählt. Und Saul erkennt auch hier das, was er eigentlich schon immer wusste, dass David König werden wird. Und Saul hat sich ja dagegen gewehrt und gewehrt und gewehrt und wollte diesen seinen Thronfolger umbringen. Aber hier erkennt er das, was er schon immer wusste. Und siehe, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst. Und in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. Also er verheißt hier eigentlich auch Segen über das Königshaus David und verlangt dann am Ende nur noch Verschonung seiner eigenen Familie. Das war damals in der Antike gang und gäbe. Wenn das Königtum sich nicht vererbte in die nächste Generation, sondern ein anderer König an den Platz kam, auf den Thron kam, dann war es Aufgabe des Königs, die Nachkommen des vorigen Königs auszulöschen, damit es keinen Aufstand mehr geben konnte. Und David bittet jetzt hier darum, dass er nicht ausgerottet wird und sein Name nicht ausgetilgt wird. Und David schwört es Saul und David verschont später auch Nachkommen von Jonathan, dem Mephibosheth und diese anderen Sachen. Also wir merken hier, die freundlichen Worte von David haben das Herz vom Saul zum Schmelzen gebracht. Und das, lass uns das zu Herzen nehmen, dass wir damit endlich siegen werden. Wenn wir nicht voller Bosheit und voller Bitterkeit uns gegen unsere Widersacher wenden, sondern freundlich und demütig unseren Fall vorbringen und dafür plädieren, für unsere Unschuld plädieren. Ich weiß nicht, ob Saul und seine Buße wirklich tiefgehend und umwälzend waren. Weil wenn man die Geschichte weiter anschaut, merkt man, dass Saul eigentlich nichts gelernt hat. Und so lasst uns das zu Herzen nehmen. Nicht einfache Tränen sind nicht ein Zeichen von echter Buße, sondern echte Buße und Umkehr lässt sich nur erkennen an einem anderen, radikal veränderten Wandel. Und ich habe auch das schon erlebt, dass Männer rumheulen und rumheulen, aber am Ende kommt nichts bei rum. Nichts. Und so, wenn Buße stattfindet, muss sie sich als echt erweisen in einem veränderten Herzen. Und nicht einfach nur, ich vergebe dir oder ja, du hast recht, ich habe Unrecht. Und am Ende hat sich nichts geändert. Das lernen wir hier von Saul, dass zwar Tränen gut sind und dass freundliche Worte auch viel tun können, aber letztendlich ist das Gegenüber, hier der Saul, verantwortlich, aus dieser Erkenntnis der eigenen Schuld auch eine veränderte Lebensrichtung einzunehmen. Und das darfst du auch für dich erkennen. Du bist schuldig vor Gott. Und du musst dein Leben ändern, wenn du Heilung erleben willst. Und wenn du Rettung erfahren willst, dann geht es nicht einfach nur um irgendwie ein Lippenbekenntnis, sondern dein Leben muss sich ändern, wie wir es hier an Saul erkennen. Ich glaube, wir dürfen hier jetzt nun auch abschließen, lernen, dass wir aus unserer Kraft so eine Haltung, wie David hier sie erlebt hat, nicht nachmachen können. Und wir brauchen auch nicht auf David schauen als den Helden, der uns hier so edel hervortritt. Sondern David ist nicht der Held, der alleine hier stehen bleibt in diesem Text. Sondern David ist der Held, der uns hinweist auf einen viel besseren Helden, nämlich Jesus. Saul ist ebenso ein König, der uns hinweist auf den viel besseren König, nämlich Jesus. Während Saul als der Gesalbte des Herrn keine andere Leidenschaft hatte, als seinen Feind zu töten, war es Jesus als der Gesalbte des Herrn, der keine andere Leidenschaft hatte, als für seine Feinde zu sterben. Während David einiges durchmachte, bis er auf den Königsthron kam, er wurde verfolgt und verfolgt und verfolgt, jahrelang. Aber irgendwann endete diese Verfolgung auf dem Thron. Und Jesus ist noch viel besser. Er wurde verfolgt und wurde verfolgt bis in den Tod. Und er hat einen Thron bestiegen, auf dem er für immer herrscht. David handelt hier heldenhaft in dieser Höhle, indem er seinen Feind verschont. Jesus handelte viel heldenhafter, als er seinen Feind nicht nur verschonte, sondern sich selbst hingab für seine Feinde. Während David hier im Umgang mit Saul unschuldig war, war Jesus in allen Bereichen seines Lebens unschuldig. Und als David hier aus der Höhle trat, zeigte er seinem Feind als Zeichen seiner Liebe diesen Rockzipfel. Und als Jesus aus der Höhle trat, in die er gegangen ist, in der er gelegt wurde, als er gestorben war und aus der er auferstand, zeigte er seinen Feinden, nämlich uns, als Zeichen seiner Liebe, die Wundmale an seinen Händen und Füßen. Jesus war gerecht, David war gerechter als Saul, aber Jesus war gerecht in allen Dingen. Und von ihm lernen wir, wie wir seine Feinde lieben. Und er hat seine Feinde geliebt und hing an einem Kreuz und hat gebeten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und deswegen lasst uns lernen von David, der für uns ein Hinweis ist auf Jesus, der in seiner Liebe und in seinem Verständnis und in seiner Demut für uns zu einem Retter wurde, der seine Feinde nicht nur verschonte, sondern sein Leben gab, um für sie zu sterben. Lass mich noch beten. Jesus, danke dir, dass du der viel bessere David bist. Danke dir, dass du den David hier in dieser Höhle befähigt hast, so heldenhaft zu handeln. Und wir handeln oft nicht heldenhaft, weil wir es aus unserer Kraft versuchen zu leben. Aber ich bete, Jesus, werde du der Held in uns, der uns befähigt, mit den bösen Menschen in unserem Leben umzugehen. Ich bete, Jesus, hilf uns, nicht bitter zu werden, sondern die Kraft der Vergebung zu empfangen, weil wir wissen, uns ist vergeben. David wusste, er ist schon König und er konnte dadurch heldenhaft königlich handeln. Wir wissen, uns ist vergeben. Und so bete ich, hilf uns, heldenhaft im Sinne Jesu zu handeln, der für uns der Held wurde, als er für seine Feinde starb. Amen.